Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Donnerstag, es ist Camperman-Zeit und zwar ein ganz besonderer Tag, denn wir feiern unser 250. Jubiläum. 250 Episoden Camperman, das wird eine ganz, ganz schöne Folge. Wir haben Themen und zwar ein Campingplatz auf Langeland hat Gerd besucht. Ich habe ein Interview mit einem Mann geführt, der mit seinem Land Rover die Reise zu sich selbst gemacht hat. Ich stelle euch dazu noch einen Ventilator vor, der mit Fernbedienung Licht und Umdrehung regelt. Und Gerd erzählt euch, wo man in Dänemark knattern kann. Also bleibt dran, das wird gut.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Ja, hallo, hier sind's die drei Sportfreunde. Wir gratulieren euch herzlich zu eurem 250. Camperman-Jubiläum. Wir sind's nämlich die Chefcamper. Wir sind seit 30 Jahren am Campen und wissen, wie das geht.
Ganz genau.
Und ich empfehle folgendes Lied zum Abschluss dieser Folge, und zwar ein Lied, das wir gecovert haben. Ich weiß die Künstlerin gar nicht mehr, aber das Lied heißt Für dich
Ulla Meinecke.
Von Ulla Meinecke, Für dich tue ich fast alles. Da ist nämlich die wunderschöne Zeile drin, hat mit Campen zu tun.
Denn für dich tue ich fast alles, sogar mit extrem Erkälten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag. Im Garten deiner Eltern mit dir zelten.
Da war's.
Hallo zusammen.
Hallo.
Was für ein Happy schöner Birthday. Geburtstagsgruß. Happy Birthday to us. Mann, Henning, Nadine, und das ist ja toll, euch jetzt hier zu sehen. Und die Sportfreunde Stille auch noch dabei. Aber irgendjemand fehlt hier noch dabei in der Runde zum Jubiläum. Warte mal, wer war denn da noch? Warte mal. Ach ja, Reinhard fehlt. Warte mal, der ist auch da. Der ist auch da.
Liebe Camperman-Freunde, liebe Nadine, lieber Gerd, lieber Henning, grandios. 250. Folge zum großen Jubiläum. Gratuliere ich euch und uns ganz herzlich und ich wünsche euch heute eine Top-Aufnahme. Leider kann ich nicht dabei sein. Ich bin im Süden der Republik unterwegs und denke an euch und hau den ein oder anderen klugen Spruch und Gedanken dazu. Macht was draus, macht's ganz gut und allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß.
So, wir sind doch komplett.
Ei, ei, Captain. So machen wir es. Schön.
So, ja. Schöne Grüße.
250. Gerd hat vorhin, als wir uns kurz abgestimmt haben, was wir in der Regel nicht tun, gesagt, dass Nadine, deine Tochter, erst nachdem wir angefangen haben mit diesem Camperman-Podcast, geboren wurde.
Ist auch gezeugt wurde.
Ja.
Müsste sie
gezeugt wurde. Ja.
Ja. Beides ist wahr.
Ja, also sehr inspirierend.
Also so lange machen wir das schon.
Ja, ja.
Ich kann es genau sagen. Die erste Folge ist am 19. Juli 2019 erschienen.
Ei, dann sind wir ja doch noch vor Corona gewesen.
Ja.
Okay. Ja, herrlich. Mensch, dann gehen wir jetzt echt schon zum alten Eisen mit 250. Ja. Dürfen wir uns denn auch so eine goldene 250 aufhängen hier bei uns im Studio?
Ja, wir müssen aufpassen, weil es gibt ja irgendwie auch, die USA sind ja auch gerade 250 Jahre alt geworden.
Stimmt, ja.
Und da will ja keiner mitfeiern gerade, so irgendwie sagen ja alle ab, also von daher so, ich möchte nicht, dass es bei uns auch passiert, also von daher nicht zu an die große Glocke hängen, das Ganze.
Ich kann nur sagen, es fühlt sich nicht an wie 250, also das ging so schnell, oder Nadine? Das
auch nicht wie 7 Jahre.
Nee.
7 Jahre, oder? Habe ich falsch gerechnet?
Hast du richtig gerechnet,
ja. 7 Jahre Podcast. Aber erzähl mir noch mal ganz kurz für euch, wir wollten so ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten erzählen, die ihr vielleicht ganz so gar nicht mitkriegt. Ich hatte eben schon erwähnt, wir bereiten uns immer verdammt gut vor auf diese Folgen, haben Redaktionssitzungen einmal die Woche und nehmen dann in der Regel auch mal dienstags auf. Heute ist Dienstag. Und Nadine kam dann irgendwann auf uns zu, nicht ernst nehmen. Ich würde so gerne Station-IDs mit den Künstlern aufnehmen, die ich interviewe. Erzähl doch mal, Nadine.
Ich meine mich zu erinnern, dass das andersrum war.
Ja, wie
ich habe immer so richtig tolle Interviews mitgebracht und irgendwann konnte Henning, der kann ja nie genug kriegen, hat dann gesagt, kannst du nicht on top auch noch Station-IDs mitbringen? Nein, ich mache das ja auch gerne. Ich vergesse es nur meistens immer. Mein Hirn ist ein Sieb, seit das Kind auf der Welt ist. Und meistens gehe ich dann so glücklich nach dem Interview raus, dass ich Henning Stations ID vergesse. Aber bei Sportfreundstelle habe ich es nicht vergessen.
Nein, das ist so bezaubernd.
Die haben sogar gesungen, also mal ernsthaft.
So bezaubernd. Also nein, für alle, die nicht wissen, was Station-IDs sind, ich glaube, es ist klar, so nach Motto, dass wenn Nadine tolle Leute, Bands, Künstlerinnen trifft, dass die einfach sagen, welchen Podcast ihr hört. Ich finde das großartig. Das kennt man ja so aus dem Radio vielleicht. Und ich finde, das ist irgendwie so eine Sache, die macht mir einen wahnsinnigen Spaß und Nadine einen wahnsinnigen Stress, weil ihr immer kurz vorher noch eine WhatsApp schickt und sagt, denk an die Station-ID. Also von daher, das ist mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber ja. Ich bin echt stolz drauf.
Was? Wir können und ja mal eine Folge machen, wo wir nur alle Station-IDs
ja.
haben.
Ja, so.
Extra
so,
für dich, ja. Henning.
Aber Nadine, ja. Wen hast du denn auch schon alles dabei gehabt? Ne? Das ist echt krass, ja. Wen du hier angeschleppt hast. Das ist irgendwie, was ist das? Who is who da?
The Folds in England in einem lauten Pub in der Ecke, wo du auch gesagt hast, dann hast du fettes Brot auf dem Boot interviewt. Es sind, stimmt. Also da sind so viele Sachen ja. dabei gewesen. Vor allem, was ich so stark finde, ist, du warst ja am Anfang immer sehr vorsichtig, weil du viele Sachen, das ging Gerd und mir ja. genauso, zum ersten Mal gemacht haben. Und ich meine, wir sind vielleicht eher die Jungs, die machen los und du bist dann vielleicht auch, dass du überlegst, oh, wird das gut, geht das, funktioniert das? Und dann irgendwann kamst du, also das finde ich so großartig zu sehen, wie du über die Jahre so eine Selbstverständlichkeit da entwickelt hast. Und da irgendwie, du hast ja sogar auch Podcasts aufgenommen mit Künstlern, die du betreut hast, was jetzt so Texte angeht, ne?
Also ich meine, mit Friska Villior, die auch Freunde sind, ja. genau, für die habe ich einen ja. Podcast gemacht, aber ja, das ist ja auch über die Jahre einfach so gewachsen und wir haben ja auch einfach tolle Gäste gehabt, das war auch dankbar, mit denen zu sprechen, also so jemand wie Tim Bensko oder auch Sportfreund Stiller, ne? Der Rüdiger, der hat seit Jahren VW-Bus und das macht ja auch Spaß, mit denen darüber zu sprechen oder ich denke auch noch Max Giesinger, also das so ein Gespräch läuft ja wie von alleine und dann
Ja, bei Bensko war es ja sogar im Wagen, also warst du quasi in seinem fahrenden Wohnzimmer.
Im Bensko.
Genau. Hausbesuch.
Ja.
Und ich sag ja, mein Hirn ist ein Sieb. Ja. Jetzt, wo ihr das sagt, ja, kommt das alles wieder. Aber
ja, das aber Stilldemenz ist doch eigentlich dabei. Durch, oder? Stilldemenz ist doch eigentlich durch, oder? Stillst du noch?
Es geht nie wieder weg.
Nee, okay. I'm abgesaugt. Nein,
ich
aber
glaube,
dafür
es ist auch, weißt du, was Stilldemenz, glaube ich, in Wirklichkeit ist. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit Schlafmangel.
Ja.
Du, also was man dazu sagen muss, du machst natürlich nicht nur Podcast, können wir jetzt auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Du machst ja nicht nur mit uns zusammen die Camperman, du bist ja eine jahrelang erfahrene, super Musikjournalistin, irgendwie für alle großen Musikmagazine schreibst du, nicht nur für Musikmagazine, aber auch und diese Gäste, die du teilweise ansteppst, man muss ja so ehrlich denn bleiben, sind ja nicht nur für Camperman bei dir gelandet.
Nicht alles verraten.
Ich werde auch ganz rot hier schon. Hört auf.
Nee, aber du machst es schon sehr lange und du machst es so super geil, dass wir so dankbar sind, dass du bei uns mit unserem kleinen, blöden Camping-Podcast irgendwie überhaupt eingestiegen bist und das, bevor du überhaupt selber in einen Camper gestiegen bist. Und das finde ich so stark. Das finde ich so irre, dass du daran geglaubt hast, oh nee, okay, klingt gut, mach ich mit. Das ist irre.
Ja, Henning und ich, wir kennen uns jetzt ja auch schon. Wie lange, Henning? 25 Ewig. Jahre?
Ja, ja.
Bestimmt.
Da hast du noch dein Volo gemacht. Ja.
Genau. Also deswegen war das irgendwie gar keine Frage. Ich habe gedacht, klar, mache ich mit. Warum nicht?
Ja, ich erinnere mich schon noch dran, dass du gesagt hast, ach, ich mag meine Stimme nicht hören. Und wir hören ganz oft, dass du so eine schöne Stimme hast. Das ist die abgefahrene Selbstwahrnehmung.
Meine
und
Frau
die
liebt deine Stimme, Nadine.
Ja, höre ich auch. Ich höre immer nur, Mensch, die Nadine. Und dann erinnere ich auch noch den Zweifel, den du am Anfang hattest, dass du so gesagt hast, oh, ich weiß nicht, worüber soll ich denn da reden? Und jetzt sind das Dinger, die kannst du so senden. Aber das ist so schön.
Nadine
so
ist die einzige von uns dreien, die immer vorbereitet ist. Das ist immer das Geile.
Und du wüsstest.
Ja, lass mich hier so gut dastehen. Gott, oh Gott.
Nein, also ich freue mich so sehr und ich muss auch eins sagen, mal so ein sentimentales Ding. Ich glaube, alleine hätte ich das niemals so lange durchgehalten. Es gab so viele Momente, wo man gar nicht mehr konnte, wollte, keine Ideen hatte, vielleicht mal so stiller Beisitzer war. Und irgendjemand kam dann von euch immer um die Ecke und hat dann das ganze Ding gefüllt und war voller Geschichten. Ob du das warst, Nadine, als du dir deinen Camper gekauft hast und eigentlich uns komplett hast im Schatten stehen lassen, weil du Schottland, die Hybriden und was du da alles gemacht hast, also richtig eigentlich nur unterwegs, Neuseeland und da bin ich sehr dankbar für, denn das zeigt mir, wie wichtig Team ist, also wie wichtig es ist, nicht alleine zu sein, sich gegenseitig auch den Rücken zu stärken.
Danke dafür. Und
genau davon lebt es ja, glaube ich, auch, ne? Dass wir uns da gegenseitig auch inspirieren. Also ich wäre vielleicht auch nie so zum Campen gekommen, wenn ich hier nicht angefangen hätte, bei dem Podcast mitzumachen.
Ja, und dann kam natürlich noch Corona dazu, ne? Das hat ja dann die Sache auch noch ein bisschen.
Aber was du sagst, Henning, trifft total zu. Vor allen Dingen auch, dass wir diese, und da bin ich auch sehr stolz auf uns alle, dass wir das geschafft haben, in der Saison nie eine Folge haben ausfallen lassen, dass wir wirklich jeden Donnerstag geliefert haben. Wir haben immer irgendwie, ja, alle dann irgendwie funktioniert, so wenn wir wollten, haben wir auch tolle Sachen mitgebracht. Wenn es mal nicht ging, wie du sagst, dann waren die anderen da. Aber wir haben nichts ausfallen lassen, wir haben es immer gemacht. Und 250 Folgen ist schon eine Hausnummer. Wenn man das irgendwie, und das ist jetzt gar nicht zu viel Selbstlob, aber was ich dann toll finde, ist gerade so, es gibt so viele andere Podcasts, die nach einer Saison aufhören, weil die auch sehen, was für eine Arbeit dahinter steckt, wie viel Themen finden, irgendwie immer da sein, bei der Stimme sein, trotz Krankheit,
durch
trotz
widriger Beschwerden. Das auch, ne?
Ja. Aber wir waren während der Corona-Zeit. Wir haben uns irgendwann mal am Anfang noch getroffen, ging dann nicht, weil ich dann 3,5 Jahre unterwegs war. Wir haben es trotzdem durchgezogen. So. Und ihr wart dann trotzdem da und habt das irgendwie gemacht und so. Toll. Also das ist irgendwie was Schönes daran, finde ich, dass wir dann irgendwie, das zahlt sich ein bisschen auch dahin aus, dass wir auch ganz anders wahrgenommen werden, als natürlich am Anfang, als wir noch ein bisschen ausprobiert haben, die Qualität des Sounds nicht so richtig geil waren und wir noch nicht wussten, wir immer nur erzählt haben, was wir alles können, aber das noch nicht geliefert haben. Jetzt haben wir es ja geliefert. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, dass wir jetzt auch mal zu Reisen eingeladen werden, dass wir dann irgendwie dann von tollen Orten berichten können. Wir waren, was weiß ich, in Irland, in Australien waren wir sind irgendwie in Österreich andauernd. Wir machen tolle Sachen so und das ist toll. Wir bekommen Produkte, die wir vorstellen können, die wir rezensieren, wo wir sagen, so ist geil, ist nicht so geil, ist teuer, aber geil oder ist teuer, lohnt nicht, ne? Also solche Sachen, das ist super. Wir haben ja immer wieder spannende Gesprächspartner. Also jetzt nicht nur die Stars, sondern eben halt die Campingstars, würde ich mal sagen, die mutig sind und die dann irgendwie mal was anders machen als andere. Das ist toll. Also das ist etwas, da bin ich so stolz drauf, dass wir so in einer Art und Weise wahrgenommen werden, dass wir ja auch spannende Themen an uns herangetragen werden. Finde ich auch klasse. Finde ich wirklich toll.
Ja. Ach ja, Mensch. Mir tut die Schulter schon ganz weh. Was ich auch gut finde, ist vor allen Dingen, wie viele tolle Freunde mittlerweile eigentlich zu unserem Netzwerk gehören. Also da kommen ja so viele Menschen, ob das jetzt, keine Ahnung, große Events sind, die organisiert werden, wo man gerne zu Gast ist, die man auch gerne promotet, oder ob das irgendwelche Communities sind oder vielleicht auch Leute, die gerade mit einem Podcast gestartet sind. Das finde ich so toll. Also, dass man sich so gegenseitig auch auf der Ebene hilft und sich gegenseitig unterstützt, bewirbt, macht und tut, damit irgendwie alle in diesem Mikrokosmos irgendwie erfolgreich sind. Ne? Das finde ich ganz besonders. Mhm. Aber jetzt mal genug des Eigenlobs. Ich glaube, wir sollten eine unserer vier Rubriken mal anschneiden. Gerd hat mich vor der Sendung, wir hatten 2 Stunden Redaktionskonferenz, drum gebeten, hier ein bisschen den Regietaktstock zu schwingen. Und da du ja nun gerade auf einer wunderschönen Insel in Dänemark gewesen bist, erzähl uns doch mal, wo du da warst.
Also ich bin tatsächlich ganz frisch wieder da. Ich bin gestern Abend sehr spät nach Hause gekommen, hab alles so fertig gemacht, weggeräumt. Wäsche ist gerade schön im Garten getrocknet und sowas, aber die Eindrücke sind noch frisch. Ich war auf Fün, ich habe eine Rundreise auf Fün gemacht, teils mit dem Fahrrad, teils dann doch mit dem Auto, weil das irgendwie durch den Job nicht anders ging, aber trotzdem sehr viel Fahrrad gefahren und bin irgendwie auf dieser Insel Fün gewesen. Eigentlich müsste man sagen Inselgruppe, weil um Fün herum sind insgesamt 50 Inseln. Das könnte man sich vorstellen wie so die Schären, so ein bisschen. Das ist total geil. Und einige davon haben auch so die Möglichkeit, dass man dort auch was macht. Einige sind mit Brücken verbunden, andere mit einer Fähre kommt man hin oder sowas. Also eine sehr abgefahrene Gegend mitten in Europa, Nordeuropa. Mit dem Auto von Hamburg 2,5 Stunden entfernt, also auch sehr gut zu erreichen, also wirklich geil. Und
wie lang fährt man?
Sorry, ich war 2,5.
Wie lang fährt
man? 2,5 von Hamburg. Das ist nix.
Das ist aber wirklich nah.
Ja. Du fährst im Prinzip ganz einfach, hast 2 Möglichkeiten, da reinzukommen. Du fährst entweder von Hamburg hoch Richtung Flensburg, gehst noch ein Stückchen höher nach Kolding, rechts abbiegen, dann bist du quasi schon hinter Kolding, gleich über die Brücke bist du schon auf Fün, oder du fährst auf die andere Seite. Fährst mit der Fähre von Puttgarden-Fehmarn rüber zum, ich habe den Namen vergessen, von der großen Insel, fährst dennoch mit einer kleinen Fähre rüber, dann auch nach Langeland und dann nach Fün. Und das ist irgendwie, bisschen länger, aber dafür geiler, weil du dann natürlich diese Fährfahrten hast. Also beides ist toll. Fähren kosten ein bisschen mehr, also weil so eine Fährfahrt nach Dänemark rüber kostet roundabout ein Huni mit dem Camper, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, wann du es buchst und dann nochmal die kleine Fähre dazu. Bei der anderen Strecke hast du mehr Kilometer, aber dadurch sparst du die Fährkosten. Also von daher, das ist irgendwie, beide Strecken sind klasse. Genau, und 2,5 Stunden ist im Norden super. Ich habe aber witzigerweise auch viele aus Süddeutschland da gesehen, weil die, glaube ich, diese Gegend kennen. Dazu werde ich aber mehr erzählen. Ich will gar nicht so viel über Föhn erzählen. Das ist eine Folge, die ich jetzt gerade vorbereite, die ich mit Steffi dann mache, mit meiner Frau, die mich begleitet hat. Und da gibt's einiges, wirklich einiges zu berichten. Ich habe echt so viel Quatsch gemacht, so viele tolle Menschen getroffen, lecker gegessen. Ich habe Abenteuer erlebt und Natur genossen. Also es war wirklich toll. Also eine ganz bunte Geschichte. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das umzusetzen. Ich hoffe, das wird auch ganz schön. Wir werden sehen, ihr werdet hören. Aber ich bringe trotzdem was mit, weil es ist ein frischer Eindruck. Ich war auf dem Platz dort auf Langeland. Das ist diese kleine Seiteninsel im Prinzip, also rechts unten von Föhn. Das ist so ein Shape wie Sylt, könnte man fast sagen. So eine langgezogene Insel. Und die kann man eben halt mit dem Auto erreichen. Und dort war ich auf dem Feriepark Langeland das hat auch so einen anderen Namen, das heißt Emböller Camping. Das ist irgendwie so ein riesen Campingplatz, kann man sagen, der, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ihr wisst ja meine, das wird sich auch in den nächsten 250 Folgen übrigens nicht ändern, ich werde immer mal wieder irgendwie falsche Sachen aussprechen, egal in welcher Sprache. Das ist Emmerbölle Strandcamping oder eben halt Langeland Ferienpark. Beides gilt, beides trifft und ich verlinke das auch alles und packe auch noch einen kleinen Artikel dazu. Das ist einer der größten Campingplätze Dänemarks, einer der besten Campingplätze Dänemarks, wenn nicht sogar Europa. Das ist sogar ausgezeichnet worden in verschiedenen Publikationen, dänischen Campingpublikationen, aber auch im skandinavischen. Ist garantiert der größte von Föhn. Das klingt erstmal so, boah, ist ja eigentlich gar nicht Gerds Stil, aber bevor ich weiterzähle, meine Frage an euch, was erwartet ihr von einem Campingplatz? Wenn ihr jetzt irgendwo, was wollt ihr haben? Also wenn ihr irgendwo hinfahrt. Henning, was ist das erste, woran du denkst, wenn ich irgendwo hinfahre, was möchtest du haben?
Also ich bin, wenn ich nach Dänemark fahre, um das mal ein bisschen einzugrenzen, bin ich Küste, ne? Küste. Also das ist das, was ich,
check.
Also Wasser. Ja,
check.
Ja,
Wasser. Plätze an der ersten Reihe sind möglich. Ich stand direkt mit eigenem Strandzugang. Das sind so kleinere Plätze, du hast eine Hecke davor, das heißt, du hast Windschutz und da ist so eine kleine Gartenpforte, die vom Platz direkt auf deinen eigenen kleinen Strandzugang hingeht. Dann teilst du den Strand natürlich dann mit den anderen. Mehr, check, ist da. Nadine, cool. Irgendwas?
Spielplatz.
Die haben nicht nur mehrere größere Spielplätze, sondern auch Animationsprogramm für Kids, die dann irgendwie in der Hauptsaison da sind. Du kannst dort, also das ist jetzt irgendwie aber so weit weg von dem Trubel, dass man irgendwie nicht gestört wird. Wenn man den Kinderquatsch nicht haben möchte, hat man trotzdem seine Ruhe. Also das haben sie. Vielleicht als Ergänzung, die haben auch noch eine Multifunktionsarena, kann man fast sagen, die entweder Tennisplatz, Fußballplatz, Paddleplatz oder was auch immer, also umfunktioniert werden kann. Richtig groß. Also dass auch Schulklassen theoretisch dahin fahren könnten. Oder man leiht sich dieses Equipment und macht das irgendwie mit seiner Familie. Und als Spielplatz eine riesen Schwimmbad mit einer 25-Meter-Bahn, mit einem kleinen Whirlpool dabei, mit ein bisschen Sauna und Fitness. Und wenn man das haben will, ist auch dabei. So, check.
Heftig. Und also meine Checkliste ist erfüllt, aber Frage, die ich denn stellen wollen würde, wenn da so eine super Ausstattung ist, wer fährt denn da in der Regel hin? Also als du da warst, also du hast Süddeutsche erwähnt.
Sehr viel Deutsche.
Sind da Deutsche?
Also als ich da war, waren da auch ganz viele Deutsche neben mir, gar kein Thema. Man spricht Deutsch, man spricht Englisch, man spricht Dänisch und man mag sich da. Aber Henning, ich hätte gedacht, dass du was anderes sagst. Und das wäre nämlich jetzt, glaube ich, ein Check-Check. Hunde sind nicht nur erlaubt, sondern herzlich willkommen. Es ist ein eigener Hundestrand, Hundedusche, Hundeauflaufbereich und im Supermarkt eine riesen Hundeabteilung, sogar Hundeeis gibt es da zu kaufen. Das ist eine Kühltruhe, dass du dann irgendwie, speziell wenn du dir dann Eis holst, noch eine kleine Version, was weiß ich, keine Ahnung, Leberwursteis oder sowas, im Hundeeis kaufen kannst. Ist alles da.
Schöne Idee.
Wirklich, also ihr wisst, ne, ich bin normalerweise eher der idyllische kleine Camper, am besten keine weiße Ware neben mir und irgendwie so, lass mich alle in Ruhe. Entschuldigung, aber das ist so bin ich am liebsten unterwegs. War da alles total fein. Sanitäranlagen sind gerade komplett neu gemacht worden. Ist irgendwie in einem abgefahren geilen Zustand, Duschen riesengroß. Warm, kalt Wasser, brauchst keine extra Karte dafür, musst kein Geld reinschmeißen, Strom ist auch inkludiert und so. Das ist schon toll. Was ich aber ganz geil finde, diesen Platz, das ist so lustig eigentlich, du gibst, wenn du da hingehst, kannst du dir so kleine Pakete zusätzlich zum Campen kaufen. Das ist ganz lustig. Das eine ist das Paket für den hohen Puls. Das ist so ein, da kannst du dir für 4 Fahrräder für 2 Stunden nehmen. Du kannst den Tennisplatz nutzen, die Schläger sind inkludiert. Du kannst dir ein SUP für 2 Stunden nehmen. Minigolf spielen, 4 Personen. Du kannst Tischtennisschläger leihen. Du bekommst Brötchen, bekommst Apfelsaft. Du bekommst Bier und irgendwie Limonade. Ein ganzes Paket kostet normalerweise 108 €. Du bekommst für 68. Oder sagst, nee, ist mir viel zu viel Adrenalin, machst du so ein Nutrigen-Puls-Paket, da kriegst du dann irgendwie eine Hängematte, bekommst du die Sauna, bekommst du auch Brötchen, bekommst Apfelsaft und Bier. Und natürlich die Süßigkeiten. Das Ganze kostet eigentlich 108 €, bekommst du für 68. Also die haben wirklich eine ganz nette Geschichte gemacht. Was sie noch haben, fand ich auch ganz geil. Die haben so einen riesen Außenbereich mit großen Tischen und Bänken und so einen riesen Barbecue, sowas, Henning, was wir in Australien gesehen haben. Also wirklich, wo du noch selber grillen kannst. Du kannst dir Feuer holen für eine Feuerschale. Es ist toll. Also für 1, 2, 3 Nächte mit dem ganzen Programm drumherum. Du kannst von dort aus relativ schnell auch in die größeren Städte fahren. Odense ist nicht weit. Du kannst dort drumherum noch viel, viel Action machen. Wie gesagt, SUP geht, Windsurfen geht, Kiten geht. Da sind viele Leute mit einem Segelboot dahin gefahren und einer kleinen Motorjolle, die da irgendwie an so einem Steg dran liegt. Der Steg hat eine kleine Mini-Badeinsel. Also wenn man mal wirklich Bock hat auf Urlaub, ich möchte mich einfach nur entspannen, zurücklehnen. Ich habe meine Kinder da, die Kinder hier, komm, geht spielen, geht schwimmen, macht irgendwas, kommt abends wieder mit dreckigen Füßen. Kannst alles machen. Das ist super. Also wirklich, hat mir gut gefallen.
Klingt nach Rundum-Sorglos-Paket, ja. Und vor allen Dingen kreativen Rundum-Sorglos-Paket. Also ich finde die Verpackung schön, die sie gewählt haben für diese Angebote. Mhm. Das finde ich, das haben die Dänen eh drauf. Und ich glaube, wir sind eh alle Dänen-Fans. Ja.
Wenn Nadine? Ihr da hinfahren solltet, du und Henning mit deinem Bulli, ne, der ist ja auch nicht so viel Platz für viele Leute. Und du nimmst jetzt, was ich deinem Bruder noch mit. Du hast ja einen Bruder, vielleicht wissen das einige nicht. Mhm. Und der hat ja auch eine Familie. Die haben dann vielleicht keinen Camper dabei. Kannst dir tolle Ferienhütten noch dazu mieten, teilweise auch mit einem Whirlpool vor der Tür und die dann auch größtenteils auch noch Blick aufs Wasser haben. So, und das ganze Spannende ist daran, das Ding, ich sagte schon, ist riesengroß, 1200 Leute sind in der Hochsaison da, das ist eine Menge. Aber der Platz ist so weit auseinandergezogen, dass du davon gar nicht so viel mitbekommst. Und das ist total angenehm. Also es entzerrt sich und durch diesen großen, tollen Sportbereich in der Mitte verteilt sich das auch gut. Ne? Also nicht jeder hat Bock, immer am Meer zu sitzen, die anderen haben nicht Bock, im Pool zu sitzen. Wunderbar. Also wirklich ein Tipp, ich schreibe einen Artikel dazu, bin ich gerade dran, und dann packe ich das mal auf die Website, dann könnt ihr euch das mal angucken. www.camperman.de, in den Shownotes kommt auch nochmal der Link rein, könnt ihr nachklicken. Ach ja, was sie noch gesagt hat, die Mia.
Ich habe noch 2 Fragen.
Ja, oh ja, bitte, machen wir.
Ich würde gerne einmal wissen, wie der Strand da aussieht. Und dann interessiert mich brennend, was das kostet.
Ah, die Preise. Ist ja immer, kommt ja auch mal drauf an, wie groß du bist, ob du mit Zelt, mit großen Camper bist. Also ich habe jetzt hier eine Rechnung bekommen, das waren für eine Nacht war ich da, mit Camper, mit Strom, mit Schwimmbadbändern, 420 Kronen, das musst du durch 7 teilen, also sagen wir mal so 60 € ungefähr in die Nacht waren es dann irgendwie mit das große Paket, aber erste Reihe mit Strandzugang, ne? Das darfst du nicht vergessen. Weiter hinten war es dann ein bisschen günstiger, aber ich hab den einen der Deluxe-Plätze da irgendwie bewohnt, dachte schon, wenn schon, denn schon. Und das Wasser hast du gefragt, der Strand. Also der Strand ist an der Stelle jetzt nicht episch breit, aber das sind Bänke, man kann dann irgendwie auch gut ins Wasser gehen. Und das ist, glaube ich, für jüngere Leute ganz toll, für Kinder gerade ganz toll. Weil an vielen Stellen in Ostsee ist es so, dass du sehr weit reinlaufen musst, dass es dann wirklich tief wird. Das heißt also, ich habe da Leute gesehen, die waren 10 Meter drin, da ging das Wasser so über den Bauchnabel rüber. Schwimmen konntest du dann teilweise schon, aber um richtig schwimmen zu gehen, musst du ein bisschen weiter reingehen. Das ist vielleicht der Nachteil daran, dass es nicht sofort sehr tief ist. Für viele ist es ein Vorteil. Aber es ist dann schon fast karibisch. Ich habe da vorgestern Abend einen Sonnenuntergang gesehen, der war phänomenal. Was ich noch mitgebracht habe, wie gesagt, es ist alles überzuhören, ist eine kleine Aussage von Mia. Wartet mal.
Herzlich willkommen an Emma Böllestrand Camping. Der Campingplatz liegt gerade am eigenen Sandstrand auf Langeland. Sie können Plätze für Ihr Wohnmobil und Wohnwagen ganz an der Wasser haben und wir haben Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten. Sie können sich total entspannen, Stand-up-Paddle machen, wandern, Fahrrad fahren. Wir haben unser eigenes Schwimmbecken, 25 Meter. Ja, die Lage ist einfach hervorragend. Hunde sind sehr willkommen auch. Wir haben eigene Hundauslauf und sehr schöne Möglichkeiten für den, mit dem Hund zu spazieren.
Gut, hätte ich auch kürzer machen können, wie ich gerade gemerkt habe, aber eben egal.
Aber sie hat eine so schöne, so einen schönen Dialekt, das ist ja so süß.
Mia ist toll, die hat das Deutsch, hat sie erzählt, hat sie auf dem Platz gelernt. Den gibt es seit 1961, den Platz. Sie ist da irgendwie in ihrer Kindheit schon aufgewachsen, auch mit vielen Campern also aufgewachsen, die dort immer noch hingehen. Als ich dann so mit ihr gesprochen habe in der Rezeption, sag mal, was sind denn die Highlights und sowas, kommt von hinten eine Stimme. Da kann ich was zu sagen. Ich komme her, seit ich 5 bin. Und dann erzählte die ein bisschen, so ein Gast da ein bisschen was. Dazu. Das war total süß, warum die immer noch hinkommt und so. Ganz, ganz, ganz entzückend. Und Mia meinte, und das ist das Tolle, ich meinte, wie sieht es in der Hauptsaison aus? Irgendwie an der Ostsee und sowas ist ja immer schwer, so spontan einen Platz zu bekommen. Sagt sie, bei uns kriegst du immer einen Platz. Also das,
okay,
heißt, so
groß.
Das ist, der ist so groß, man kriegt dich noch irgendwo unter und dadurch, dass eine hohe Fluktuation ist und sich dann irgendwie so irgendwie morgens in der Rezeption meldet und sagt, so, ich möchte vielleicht nicht dichter an den Strand ziehen, das ist immer eine Fluktuation. Geht immer.
Cool. Nadine, zweite Frage war der Strand, wie der aussieht.
Der hat Gerd doch schon beantwortet.
Hat er schon beantwortet?
Ja.
Ich komme hier auch schon durcheinander.
Ich schicke den gerade her.
250 Folgen, da kann man noch ein bisschen
dement. Ich bin happy, alle Fragen.
Du bist happy. Okay, also Nadine fährt da jetzt hin. Ich glaube, wisst ihr, warum ich so unkonzentriert bin? Weil es so heiß ist. Und darum habe ich euch was besorgt. Und zwar
ein kleiner Seitengag
hier schon.
Ein kleiner
Delling hier.
Wir hatten früher, das kann man ja nicht mehr sagen, da seit bestimmten Prozessen in Hamburg, aber wir haben früher immer irgendwie, weil der Gerhard Delling bei Sportkommentatoren immer den verrücktesten Übergang zu irgendwelchen Themen gemacht hat, die eigentlich nicht passen. Netzer guckte auch schon komisch. Und das machen wir. Darum ist es immer ein Delling, wenn wir aus der Mitte, aus dem Nichts plötzlich aufs andere Thema gehen. Henning, hervorragend gemacht.
Schöner in der letzten Folge habe ich ja auch nochmal Aktenzeichen XY bemüht, also von daher, da müsst ihr jetzt durch. Also, es ist heiß draußen und es wird noch heißer und ich weiß ja auch, wie sehr Gerd diese Hitze gar nicht so mag.
Stimmt.
Das ist ja auch der Grund, warum du dich da im Norden immer rumtreibst.
Stimmt.
Aber ich glaube, wir werden uns in der Zeit oder jetzt in der Zwischenzeit immer mehr darauf einstellen müssen und ich muss sagen, ich genieße das total. Aber wem denn wirklich zu warm werden sollte, gerade im Camper, der kann sich natürlich einen Ventilator besorgen. Und ich habe damals, als meine Klimaanlage kaputt war, jetzt ist sie wieder heil und ich bin arm, aber das war die Investition wert, weil der Verdampfer getauscht werden musste und dafür musste beim T5 das ganze Armaturenbrett ausbauen, weil das Ding da drunter unter dem Armaturenbrett sitzt. Der Typ hat einen ganzen Tag dran geschraubt, super Job gemacht und ich bin sehr happy. Dass
der Typ ist nicht Reinhard, ne?
Nee, der Typ hieß nicht Reinhard. Ich glaube, Reinhard wäre auch verzweifelt, aber er hätte das bestimmt auch hingekriegt. Wuppi ist da ja auch sehr begabt, aber nein, das habe ich jetzt mal richtig, haben wir nicht zusammen, ich gucke zu und Wuppi schraubt, sondern das habe ich mal in der Werkstatt gemacht. Nein, was ich besorgt habe, oder was ich damals mir dann in der Zeit, als die Klima kaputt war, immer angeguckt habe, waren so Ventilatoren. Kennt ihr alle? Es gibt so welche, die kann man so bei sich in die Luft Schlitze reinstecken und so weiter und so fort. Ich habe so ein paar ausprobiert, die waren alle gar nichts. Die habe ich dann gleich wieder zurückgeschickt und jetzt habe ich was gefunden. Und von dem Ding bin ich überzeugt. Den kann man jetzt nicht irgendwo reinstecken. Ich zeige euch den mal und ihr werdet den natürlich dann auch bei uns...
Ich beschreibe mal, was ich sehe. Ich sehe, dass Henning schon seit 10 Minuten einen Ventilator nur an seinem Finger irgendwie hält. Und das ist nicht wie eine Maß Bier, wo dann irgendwie der Arm runtersackt, sondern das scheint relativ leicht zu sein. Der ist so groß wie ein Propeller. No, der hat eine Fernbedienung in der Hand.
Also der Körper ist ungefähr so groß wie eine Faust. Und darunter sind die Flügel, die kann man seitlich reinstecken, 3 an der Zahl. Oben hat er so eine kleine Lederschlaufe und der Karabiner kommt auch dazu. Das wird also alles angeliefert. Also der ist, um diesen Ventilator unter die Decke zu hängen. Und das Geile ist, dazu kommt eine kleine Fernbedienung. Und wenn man dann einmal draufdrückt, dann fängt er an zu blasen. Jetzt fährt er auf 1, hört mal. Und das Ding ist jetzt direkt über Mikro, finde ich ganz okay. Man kann auch noch ein bisschen an die Lamellen drehen, dann wird er noch leiser. Jetzt machen wir mal 2. Das 2. Und wackelst du so, Kollege. Und 3.
Das ist deine Drohne lauter.
Ja, der ist nicht so laut, aber irgendwie hat er gerade eine Unwucht. Der geht noch leiser und der hat eine ganz gute Power, wird über USB-C geladen. Und das Coole ist, in dieser kleinen Fernbedienung gibt es eben auch noch einen Lichtschalter, der diesen Ventilator dann auf 1, 2, 3 Lichtstufen hell macht oder erleuchtet und aus. Also ich finde das Ding super. Kostet 28 Euro bei dem Händler, der auch Raketen baut. Und ich bin total happy. Und das Lustige ist auch, hier gibt's diesen so einen schwarzen Ring drumrum. Der hat so ein Rutsch, Anti-Rutschring. Und der ist einfach gemacht, damit man dann, wenn man im Dunkeln nach dem Ding sucht, das Ding eben auch ohne Fernbedienung anmachen kann, indem man hier einmal raufdrückt. Das geht also auch. Also die haben da sich schon Gedanken gemacht und ich glaube, der wird im Urlaub dann auch seinen Dienst tun. Also ich glaube, man muss mal zu so einem Ventilator nicht sagen.
Wo hängst du ihn hin? Gesehen.
Also ich habe ihn im Moment gerade die ganze Zeit bei mir hier an meinem Schreibtisch in der Luft hängen.
Und wo denn dran? Also bei dir an der Lampe,
ich das ihn, ist klar. Aber ich würde ihn bei mir, ich habe mir den besorgt, um den ins Dachzelt zu hängen. Ich habe oben gestängelt, da hänge ich den rein. Und dann habe ich nachts, wenn es sehr warm sein sollte, da die Möglichkeit, wenn ich jetzt unten im Bus schlafe, würde ich es nicht empfehlen, weil wenn das Ding noch an ist und du irgendwie aus irgendeinem Grund aufwachst, hast du dann die Lamellen im Auge. Also nur mit Schutzbrille schlafen, nein. Der ist für ganz klar fürs Dachzelt. Und dann hat man da auch gleich ein Licht und auch nicht so ein Brüllelicht. Und das ist doch eine gute Sache.
Wir haben tatsächlich, als wir das letzte Mal unterwegs waren, uns mit unseren Nachbarn unterhalten in Dänemark und die haben erzählt, dass sie eine Klimaanlage nachträglich haben einbauen lassen in ihren Wohnwagen und das war für mich wie so eine Erleuchtung. Ich war so, was? Moment, das müssen wir auch machen. Weil es ist ja wirklich im Sommer einfach, die Dinge heizen sich so auf, wenn du stehst. Total. Und das ist der Wahnsinn und das geht ja auch abends nicht raus, wenn ich dann irgendwie versuche, das Kind ins Bett zu bringen zu einer Uhrzeit wie 9, 10 Uhr. Es ist noch hell, es ist knacke heiß, es ist einfach nur... Also eine Qual sozusagen. Und genau, da hatte ich auch schon mal drauf rumgedacht, was es so für Möglichkeiten gibt, um nicht gleich so eine teure Klimaanlage einzubauen. Wir haben halt so einen kleinen Standventilator, haben wir, aber der steht dann vorne auf der Küche und da kommt halt wenig Wind beim Bett an. Also da sieht deiner schon besser aus. Vielleicht muss ich den mal ausprobieren.
Den solltest du auf jeden Fall ausprobieren. Der hat kein Bluetooth, also für Gerd ist es nichts. Aber wie gesagt, USB-C-Laden lädt relativ lange, wenn er leer ist. Aber der hält, glaube ich, der hält auch wirklich lange durch. Ich kann mich jetzt nur auf die Herstellerzeit beziehen. Von daher, ich habe den jetzt nicht so genau getestet. Mir ging es eher um die Funktionalität und auch den Preis. Ich finde, so 30 Euro kann man für so ein Ding ausgeben. Und dafür tut er es.
Ich schätze, der Kühlungseffekt wird auch nicht anders sein, als wenn du einen Fächer benutzt, aber du musst deine Hand halt nicht bewegen. Aber das ist so fein, ist auch super.
Ganz genau. So super. Genau. Naja, und was das Thema Klimaanlage angeht, da gibt es ja dann auch mobile. Vielleicht ist das noch eine Option für dich, Nadine. Da sollte man vielleicht mal genauer reinschauen. Ich werde euch jetzt noch mal ganz kurz mit ein paar Fakten langweilen. Hier steht, er soll 8 bis 25 Stunden frische Luft zufächern. Und zwar auf Stufe 1 25 Stunden, auf der mittleren Stufe 16 Stunden und auf Vollgas 8 Stunden, laut Hersteller. Ja, genau. Haken, Outdoor, Camping für Outdoor. Also ich würde ihn jetzt nicht in Regen hängen, aber oben ist er halt dicht. Also sieht auch so aus, als wenn da nicht irgendwo Wasser reinlaufen könnte. Ich werde berichten, ich erzähle euch dann, wie lange der durchgehalten
ich weiß,
hat.
Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt komme, aber ich habe jetzt nochmal geguckt, was eine Bedeutung für eine 250 ist. Kulturelle Bedeutung in China, im Mandarinslang, wird die 250 als Beleidigung für einen Dummkopf oder Trottel verwendet. Ich weiß nicht, warum das hier gerade aufgepoppt ist. Ich weiß es nicht.
Das hast du wieder die ganzen Listening-Tools, Social Media angelassen. Ja. Wir können ja noch 10 mal Gummistiefel sagen, dann wollen wir mal gucken, was für eine Werbung du da gleich reingespielt bekommst. Ja. So, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und da würde ich dann jetzt eigentlich regiemäßig nochmal den Abbieger machen, denn eigentlich wollte Gerd seine Knattergeschichte zuletzt erzählen, aber damit ich hier nicht die ganze Zeit laber, erzählt Gerd euch jetzt, wo man in Dänemark knattern kann.
Also knattern kannst du überall und das ist ja auch in Dänemark, ich erinnere mich noch an früher, als du jung warst, Henning, jetzt Geschichte aus der grauen Vorzeit. Mhm. Als du das erste Mal in Dänemark warst, an der Raststätte gelandet bist, ins Zeitschriftenregal gegangen bist, was du da alles gesehen hast.
Eingeschweißte.
Die eingeschweißten Magazine, die Tragermagazine sozusagen. Das ist Knattern und diese Sachen kannst du überall machen und immer noch, das geht. Wir reden von Knallern. Und das ist das Lustige, dass dieses Knallen bezieht sich eigentlich darauf, dass du mit so einem Mokik, mit einer Mofa ja, durch die Gegend fährst. Und zwar gibt es eine ganz lustige Hippie-Geschichte dort. Es gab mal von den 70er Jahren eine Mokik, das die Puch Maxi. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein Hersteller aus Österreich gewesen, wenn ich mich ganz schwer täusche.
Ja.
Und da wurde dann irgendwann später von Piaggio übernommen, die auch die Ciao hatten und die dann auch die Vespa gemacht haben. Aber auf jeden Fall, diese Puch hat so einen ganz typischen Shape. Das ist irgendwie so ein bisschen wie ein Darmfahrrad, nur mit fetten Rahmen, dicken, großen Sattel und ganz klassisch, am besten noch mit einer Bierkiste hinten drauf und einem Fuchsschwanz hinten dran. So, das ist so dieses Klassische. Und genau diese Variante kann man dort mieten. Und zwar auf Langeland. Das ist total witzig. Das ist so ein Typ, der mit einem Kumpel zusammen, der hat gesagt, so komm, wir finden das so geil. Wir sammeln das mal, haben das ganze Internet durchflößt und haben dann, oder was ich ganz Dänemark wahrscheinlich, und haben dann diese Dinger da gekauft. 16 Stück stehen in der Garage. Alle gewartet, alle hübsch gemacht. Sehen aus wie fast neu gekauft. Ja, den mietest du dann für kleines Geld und machst dann so eine Tour, fährst durch die Landschaft dort. Das Tolle ist, was sagte er bei der Rausgabe? Überall, wo ein Radweg ist, ist der Radweg zu nutzen. Das heißt, du fährst auf Radwegen und das Radfahrnetz ist fantastisch auf Fühn. Bis nächsten Jahr werden auf ganz Fühn, wenn ich das nicht lügen, 3400 Kilometer Radwege sein. Und allein auf Langeland sind extrem viele ausgeschildert. Zu den Sehenswürdigkeiten. Überall stehen Nummern dran, wo du hin willst. Kennen wir bei uns auch. Also solche Radwanderwege kennen wir auch. Das ist in Skandinavien aber noch nicht so durchgesetzt. Da in Dänemark auf Fühn ist es das jetzt. Und das ist großartig. Du fährst also mit so einem Knaller, mit so einer Puch. Oder was sagen die? Puck Maxi. Fährst du dann irgendwie durch die Gegend. Machst Höllenlärm und ja, bist dann unterwegs. Und das war toll. Das war wirklich toll. Also meine Frau hinten mit ihrer eigenen Maschine, wir beide nur am Juchzen und so, jihi, jaha. Und dann sind wir dann durch die Gegend gedonnert. Und das ist ganz schön bei dem Betreiber. Hat er dann das alles vorbereitet. Weil in meinem Korb stand so ein Kanister mit Gemisch, damit, falls der Sprit ausgehen sollte, ich da was reingießen kann. Und eine kleine Tasche mit einer Zündkerzenzange und einer Ersatzzündkerze, falls er nicht wieder anspringt. Hat uns kurz gezeigt, was funktioniert. Sagt, hier, nimmt einen Helm. Dann haben wir gesagt, du, ich habe einen guten Fahrradhelm hier, habe ich mir vorgestellt, ne, den vom Bock. Kann ich den nehmen? Ja, klar, kein Problem. Nimm den. So, wir sind dann mit den Dingern. Das war die Sicherheitsanweisung und dann sind wir losgefahren. Und super. Und das war geil.
Das ist dann also eine Mofa ohne Schaltung. Gemisch wird getankt.
Ja.
Genau. Und dann Federung hat er hinten und vorne.
Ja, ja, genau. Das heißt, ich fühlte mich die ganze Zeit wie auf so einem Bürostuhl, der ganz gut gefedert ist. So, wenn du dann über so Kopfsteinpflaster gefahren bist, das war eine Vibration, sage ich mal, Männer wissen, was ich jetzt meine, das vibrierte an bestimmten Stellen. So, das war sehr, sehr interessant.
Also Amalgamfüllung, Killer. Wie war das mit der Endgeschwindigkeit? Waren die ein bisschen flotter gemacht oder sind die
also
genau
meine
25
Fuhr
gefahren?
Beim nicht bergab knapp über 40.
Ja, ja, okay.
Und ich habe aber von Leuten gehört, das ist dann eher eine kleine Geschwindigkeit gewesen bei mir. Also es gibt ja Leute, die machen die ein bisschen flotter. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass es nur in Anführungsstrichen 40 waren, weil ich bin ja doch ein bisschen größer und die Puck ist ein bisschen kleiner. Und dann sitzt du da so auf den Dingen, so ungefähr wie das Little Buddy von Rough Cycle, so ungefähr die Größe, muss man sich vorstellen. Dann sitze ich da dann irgendwie, fahre dann 40 km/h, der Lenker, wie soll ich sagen, also der eher so ein bisschen senkrecht, das heißt also diese Kurvenführung muss man sich auch immer dran gewöhnen, Bremsen. Ja, ja, klar, sahen gut aus, aber so gut waren die dann nicht. Das heißt, man musste sich da auch erstmal so dran gewöhnen. Nee, das reicht völlig und man hat das Gefühl, man fährt in irgendwie 120. Das war super.
Und was möchte er sehen, damit man da Knallern fahren kann? Weil die Idee ist ja grinnend.
Ja, du zahlst einen Stundenpreis oder der Stundenpreis, das war keine Ahnung, was war das? Ein 20 oder sowas. Es war jetzt nicht die Welt. Also es war jetzt eine Pro-Maschine. Das ist jetzt nicht die Welt. Kann man machen.
Und einen Führerschein.
Ja, klar, man muss einen Führerschein vorzeigen. Du füllst ein Formular aus. Ich weiß nicht, ob du deine echten Daten eintragen musst unbedingt oder deine, was auch immer. Hat meine Frau ausgefüllt, darum kann ich das jetzt gerade nicht beurteilen, was sie da eingetragen hat. Aber auch das, ne? Ja, passt schon, stimmt schon. Ich fand das super. Das heißt also, diese Hemdsärmeligkeit war großartig. Wir haben dann unseren Wagen da ja stehen lassen. So, das heißt, er hat ja einen Pfand. Also von da war das alles fein. Cool. Und dann die Richtung vorgegeben, war auch geil. Dann meinte ich so, ja, ich habe gehört, hier gibt's die uralte Eiche, wo der Typ, der die Nationalhymne von euch geschrieben hat, irgendwie seine ersten großen Einfälle hatte, so wie Newton den Apfel auf dem Ball, auf dem Dez bekommen hat, hat er hier die Inspiration ihn geküsst und so. Und ja, das ist da hinten, diese Eiche ist dann 300 Jahre alt, da fährst du dann vorne hin, 5 Kilometer links und dann irgendwie dann an der zweiten Kreuzung rechts, der Nordkreuz. Ich habe ihn irgendwann nicht mehr zugehört und bin dann einfach losgefahren. Und das war auch klasse.
Habt ihr sie gefunden?
Ja, wir haben sie gefunden. Das war ganz schön. Okay. Du kommst in so ein Waldstück an, schiebst das Ding nochmal kurz 100 Meter, weil du da nicht fahren darfst, bist an einem fantastischen Strand, hast das Gefühl, du bist in der Karibik. Und da steht eine wunderschöne, große Buche. Und denkst im Paradies. Und das war der Moment, das war der letzte wirkliche Moment, den wir in Dänemark hatten. Und Steffi und ich guckten uns an, dachten so, hier bleiben wir jetzt.
Aber dann habt ihr sie ja doch nicht gefunden, denn du warst auf der Suche nach einer Eiche und hast eine Buche gefunden oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mich verdammelt habe. Aber
einen großen
Buche.
Baum.
Nein, ich meinte Buche und das war eine Buche. Ich suche die Buche und ich habe sie gefunden.
Buchen soll man suchen, genau.
Nee, es war ganz toll und dieser Strand wirklich karibisch und ein paar Angler, die da irgendwie in der Ferne saßen und ich hätte da gerne reingegangen, toller Blick in die Ferne auch. Und das hat mir zum Ende der Reise, nächste Woche mehr, zum Ende der Reise gezeigt, wie abwechslungsreich dieses Land ist, wie besonders. Es gibt in Dänemark und besonders auf Fyn, glaube ich, keinen Platz, der weiter als eine halbe Stunde vom Wasser entfernt ist oder noch kürzer. Das heißt also wenige Kilometer vom Wasser entfernt ist. Die leben auf und mit dem Wasser, nutzen das bei jeder Gelegenheit. Das Geile ist auch in Dänemark, jedenfalls da, wo wir waren, sobald die Temperaturen über 15 Grad sind die kurzen Hosen an und die sitzen draußen. Super. Also das Lebensgefühl ist toll. Alles ein Tick langsamer. So ein bisschen dieses Hügge-Gefühl, was da war. Und entsprechend passte diese Puck auch da so wunderbar rein. Du fährst mit so einem ollen Teil durch die Gegend und genießt einfach nur.
So eine Zeitkapsel.
Total.
Das ist cool.
Total.
Ja, schön, schön.
War toll.
Karibisch das Meer oder an der Stelle der Strand, weil da auch ein hoher Weißkalkanteil drin war?
Es waren so ein bisschen Sandflächen zu sehen im Wasser. Es wirkte ein bisschen grünlich an einigen Stellen. Das war ganz ruhig an dem Tag und vorgestern. Das heißt, die Sonne glitzerte so, hast überall Diamanten gesehen auf dem Wasser. Hinter dir waren jetzt keine Pinien, aber der Wald. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl gehabt, so eine grüne Oase, weißer Strand plus dieses grüne, grünlich-bläuliche Wasser. Das war ein Hammer. Wirklich ein Hammer.
Cool. Ja, ich glaube, da müssen wir mal hin, Nadine, oder? Ja, wir wissen ja denn jetzt. Wir werden ja nächste Woche noch mehr darüber erfahren. Ich freue mich schon sehr drauf. Und würde jetzt vielleicht nochmal zum letzten Programmpunkt überleiten wollen. Und zwar zu einem Thema, das uns angetragen wurde. Ehrlich gesagt hat der Tino sich an uns gewandt. Seines Namens Tino Wendelken. Und Tino hat eine sehr bewegende Geschichte erlebt. Und das erzähle ich euch jetzt.
Interview der Woche.
Mein heutiger Gast erzählt die Geschichte eines Mannes, der irgendwann erkannt hat, dass ein Leben nicht darin bestehen sollte, Tage einfach nur irgendwie herumzukriegen. Nach einem Burnout und einer langen Phase der Neuorientierung lernte er, das Tempo seines Lebens zu hinterfragen. Dabei spielte ausgerechnet ein über 30 Jahre alter Land Rover eine entscheidende Rolle. Das entschleunigte Fahren wurde für ihn zu einer alltäglichen Auszeit, zu einem Gegenpol einer Welt, die immer schneller zu werden schien. Gemeinsam mit seiner Frau Nadine entstand über viele Jahre hinweg ein Traum, alles hinter sich zu lassen und auf eine große Reise aufzubrechen. Aus einer zunächst verrückt klingenden Idee entwickelte sich ein konkretes Projekt. Ein ehemaliger Militärkrankenwagen wurde mit viel Leidenschaft zum Reisemobil ausgebaut und erhielt, nachdem er seine olivgrüne Farbe gegen ein kräftiges Rot getauscht hat, schließlich den Namen Barry. Die Vorbereitungen dauerten Jahre, doch 2023 war es soweit. Das Paar startete zu einer einjährigen Reise Richtung Asien. Dabei geht es nicht nur um Abenteuer, Pannen, beeindruckende Landschaften. Im Mittelpunkt steht die Suche nach einem anderen Blick auf die Welt. Die beiden wollten erfahren, wie Menschen in anderen Ländern wirklich leben, fernab von Schlagzeilen, Verurteilen und Klischees. Sie wollten Begegnungen statt Sehenswürdigkeiten sammeln und herausfinden, was passiert, wenn man sich Zeit nimmt, offen bleibt und die Komfortzone verlässt. Es ist die Geschichte einer Reise über Ländergrenzen hinweg und gleichzeitig eine Reise zu sich selbst, zu mehr Gelassenheit, Freiheit und einem tieferen Verständnis für die Menschen und die Welt. Und ich habe jetzt das Vergnügen, mit dem Autor des Buches, mit dem Land Rover in die Freiheit, persönlich zu sprechen. Hallo Tino.
Hallo Henning.
Na mein Lieber, wo erwische ich dich denn gerade?
Oh, ich sitze gerade in meinem Landy auf dem Parkplatz in der Nähe von Magdeburg auf dem Weg zu meiner eigentlichen Dienststelle.
Okay, das heißt, du nimmst dir jetzt extra die Zeit, um mit mir über dein Buch und deine Reise zu sprechen, das schätze ich sehr. Wie fährst du denn mit deinem Landy gerade? Den kann man ja ein bisschen modifizieren. Wie sieht er denn gerade aus?
Ich bin heute mit meinem Pickup unterwegs und den Pickup habe ich gerade gestern noch wegen des schönen Wetters umgebaut zu einem Cabriolet und heute darf ich offen am Straßenverkehr auf der Autobahn teilnehmen.
Hervorragend. Sehr angenehm. Wie schnell fährst du da?
Oh, wie schnell. Also ich halte mich immer an einen zügig fahrenden LKW. Mit so einem Fahrzeug kann man nicht ganz so schnell fahren.
Ja, okay, verstehe. Gut, mein Lieber, wir wollen sprechen über dein Buch. Ich muss sagen, es liegt hier vor mir. Das ist sehr hochwertig, erzählt viele Geschichten und hat vor allen Dingen auch eine sehr, sehr schöne Bilderdokumentation, sodass man die Reise, die du und auch mit deiner Frau gemacht haben, ganz gut nachvollziehen können. Ich habe ganz viele Fragen und ich würde einfach mal anfangen mit der Frage, beschreib doch mal dein Buch in wenigen Sätzen.
Ja, wenige Sätze, das ist schwierig. Also in meinem Buch geht es um die Anschaffung unseres Reisemobils, um unseren Land Rover. Es geht darum, wie wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind, solch eine Reise durchzuführen. Es geht um die Vorbereitung der Reise, um den Ausbau des Fahrzeuges und dann den größten Teil der Geschichte nimmt eigentlich die Reise an sich ein. Unsere ganzen Erlebnisse, die wir unterwegs erleben durften.
Ja. Was war denn der Auslöser, ein Buch zu schreiben? Warte, ich guck mal nach, es liegt ja hier vor mir. Das ist ja Arbeit, ne? Das sind ja über 300 Seiten.
Ja, der Auslöser ist gut. Geplant war dieses Buch eigentlich überhaupt gar nicht. Ich habe während der Reise ein Reisetagebuch geschrieben für Freunde, Verwandte, für Mutti und Vati, dass sie wissen, wo wir halt sind zu jedem Zeitpunkt. Und sie haben Gelegenheit gehabt, jeden Abend meinen Bericht zu lesen. Ich habe tatsächlich tagtäglich das geschrieben. Und ganz am Ende unserer Reise war das Weinen groß, dass jetzt abends keine Geschichte mehr folgte. Und ich sag mal, meine Eltern und ein paar Freunde von mir waren unheimlich begeistert von dem Schreibstil, sodass eigentlich von außen, von Dritten die Idee kam, darüber ein Buch zu schreiben. Ich muss ehrlich gestehen, war eigentlich gar nicht meine Idee.
Super. Also ich meine, wenn man so motiviert wird, dann fällt es einem doch, glaube ich, ein bisschen leichter. Und ich kann nur sagen, du hast wirklich einen sehr schönen persönlichen Stil. Das heißt, man fühlt sich gleich mitgenommen auf die Reise oder schon fast als Teil der Familie, wenn man das liest, was du da so schreibst. Aber du beschreibst ja auch nicht nur die Reise, sondern du redest ja auch sehr offen über deine Erfahrungen mit Burnout und Überlastung. Wann hast du eigentlich damals gemerkt, dass sich dein Leben ändern muss?
Kann man ganz kurz fassen, viel zu spät.
Ja.
Also meine Frau hat schon vorher ein paar Bemerkungen gemacht, dass es mir wohl besser tun würde, etwas kürzer zu treten. Ich war beruflich sehr, sehr, sehr eingebunden. Ich sag mal, ich war in einer Führungsposition, ich hatte Verantwortung, ich habe unheimlichen Ehrgeiz und gemerkt, dass ich was ändern muss. Habe ich eigentlich erst, als der Körper mir gesagt hat, das geht nicht mehr. Also wenn man weder selbstständig ohne Begleitung gehen darf, noch vollständige Sätze sprechen kann, noch Auto fahren kann, da war es eigentlich Zeit, was zu tun.
Oh Gott, ja, das ist ja wirklich schlimm, was du da schilderst. Das ist ja nicht, das ist ja schon sehr lebensbeeinträchtigend. Ich höre aber raus, dass es dir jetzt sehr viel besser geht. Die Frage dabei ist, welche Rolle hat denn dabei das Auto gespielt, dass es dir heute besser geht und du entspannter durchs Leben gehst?
Also ich habe ungefähr knapp 2 Jahre gebraucht, um wieder auf dem Bein zu sein, um wieder arbeiten zu können. Und der Land Rover strahlt so eine Ruhe aus. Also ich habe eine unheimliche Abneigung gegen Geschwindigkeiten, ob im Straßenverkehr, ob bei Filmen, vom Fernseher und so weiter. Ich mag keine Geschwindigkeiten mehr. Und dieser Land Rover, der entschleunigt so unheimlich. Im Straßenverkehr haben die Hinterherfahrenden nicht das Bedürfnis zu drängeln, weil man dem Fahrzeug schon von Weitem ansieht, ne, der kann sowieso nicht schneller fahren. Mhm. Und das, ich sag mal, das hilft mir, Ruhe reinzubringen.
Ja. Wann hast du denn mit dem Ausbau des Autos angefangen? War das vor deiner Erkrankung oder danach? Oder da?
Ja, nee, das war tatsächlich schon vor unserer vor meiner Erkrankung. Gekauft haben wir das Fahrzeug eigentlich schon 12 Jahre bevor wir die große Reise unternommen haben. Und da hat eigentlich der Ausbau begonnen. Vorher, ich sag mal, ganz, ganz einfach, nur eine Kühlbox, eine Matratze hinten reingeschmissen und einen Kartuschenkocher. Und nach und nach, naja, wurde es dann zum Reisemobil. Aber das war ein Prozess über Jahre.
Okay, das heißt, das war dann auch die Ablenkung oder die Motivation, etwas zu ändern. Also sprich, du hast auch während deiner Genesung dich auch schon mit dem Ausbau des Autos weiter beschäftigt?
Während der Genesung war es tatsächlich relativ schwierig. Das kam dann im Anschluss, wo ich dann, ich sag mal, tatsächlich den Entschluss gefasst hatte, so kann es nicht mehr weitergehen. Also während der Erkrankung ging tatsächlich gar nichts. Mhm. Aber im Anschluss, wo ich sag mal, ganz vorsichtig wieder klar denken und am Leben teilnehmen konnte, da ging die Planung so in die heiße Phase über, sowas mal zu unternehmen, was wir unternommen haben.
Erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Wagen. Wo hast du ihn her und wie ist er zu dem geworden, was er heute ist?
Ich bin ein Land Rover-Fan, kaum zu hören. Wir wollten uns ein Reisemobil kaufen und dieser Land Rover war annonciert online bei einem britischen was ist es? Das ist eine Werkstatt, das ist ein spezieller Umbau, der sich auf Land Rover spezialisiert hat. Und der hat unser Fahrzeug online angepriesen. Und zwar ist das ein Krankenwagen fürs britische Militär gewesen. Mhm. Und für uns war das die Basis, wow, das Fahrzeug sieht schon aus wie ein Wohnmobil, ist ein Land Rover, hat einen isolierten Kofferaufbau. Und das sollte er dann sein. Mhm. Und den haben wir dann, ich sag mal, in Großbritannien gekauft und nach Deutschland überführt.
Mhm. Und du hast ja den Ausbau und auch die Reise dann zusammen mit deiner Frau geplant. Gibt es denn Sachen, auf die sie bestanden hat und auch Sachen, auf die du auf gar keinen Fall verzichten wolltest beim Ausbau?
So die typischen Differenzen zwischen Mann und Frau bei der Planung eines Ausbaus. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir ticken relativ gleich. Wir sind fast 30 Jahre verheiratet. Wir wissen unheimlich viel voneinander. Und die eigentlichen Anforderungen, so die To-Do-Liste oder die Wunschliste, die war eigentlich relativ deckungsgleich. Für mich, ich sag mal, war das gemütliche Schlafen total wichtig. Ich habe keine Lust, ich sag mal, um Betten zu bauen. Mhm. Für sie war wichtig, ich sag mal, dass man überall kochen und die Haare trocknen kann und so weiter. Und ansonsten, das war eigentlich so ziemlich, naja, da waren wir eigentlich im Einklang. Wo es überhaupt nicht gepasst hat, ist die Farbe des Fahrzeuges gewesen. Mhm. Und da gab es keine körperlichen Auseinandersetzungen, um Gottes Willen, aber schon Meinungsverschiedenheiten.
Ja.
Das Fahrzeug kam ursprünglich oder war gebaut fürs britische Militär und war dadurch olivfarben. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich hasse olivfarben Fahrzeuge. Mhm. Und meine Frau stand halt unheimlich auf diese Farbe, weil, ich sag mal, wir sind Freisteher, ich sag mal, nicht unbedingt die Campingplatzmenschen, sondern Freisteher.
Ja.
Und Oliv hat den großen Vorteil, ich sag mal, sobald die Dämmerung eingetreten ist, sieht man das Fahrzeug nicht mehr, egal wo der steht. Und das war natürlich ein großer Vorteil, aber optisch ist die Farbe für mich alles andere als schön. Und das war eigentlich da haben wir halt die meisten Differenzen gezeigt.
Okay, und auf welche habt ihr euch jetzt geeinigt? Also ich meine, der heißt ja Barry, so habt ihr ihn dann getauft. Erklär mal, was ist Barry?
Wir hatten uns darauf geeinigt, dass das Fahrzeug weinrot wird. Mhm. Ich habe sämtliche Vorarbeiten gemacht. Ich bin in die Garage meines Vaters gefahren. Nicht das beste Tageslicht. Hab angefangen, das Weinrot aufzutragen. Und als ich dann das Garagentor geöffnet habe und die Sonnenstrahlen einfielen, kam eine Farbe zum, die kann ich überhaupt gar nicht erklären. Die war alles andere als weinrot, sondern die war bärig. Das war total fürchterlich. Das war richtig bärenfarben.
Okay.
Und ich hab Tage gebraucht, um darüber hinwegzukommen. Eigentlich wollte ich den kompletten Lack wieder runterschleifen.
Oh Gott.
Aber wir haben uns dann überlegt, wir fahren erstmal los. Und ob das Fahrzeug jetzt immer so bleiben sollte, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber dadurch, dass der so bärenfarben war, bekam dieses Fahrzeug den Namen Barry.
Herrlich. Das war. Also ich muss im Nachhinein sagen, und er hat immer noch diese Farbe. Oder hast du jetzt schon angefangen, ihn runterzuschleifen?
Also ganz fürchterlich, nee, fürchterlich ist es nicht, total witzig. Also sogar Freunde und Verwandte nennen ihn jetzt Barry. Ne? Ja. Also wir haben uns mit der Farbe mittlerweile arrangiert. Ich kann nicht sagen, dass ich die Farbe jemals nochmal wieder auftragen würde. Also leiden mag ich sie immer noch nicht so richtig. Aber ich habe mich dazu entschieden, der bleibt jetzt so.
Herrlich.
Das ist unsere Geschichte, die Farbe gehört eigentlich jetzt einfach dazu.
Okay, schon erster Tipp, wenn du dein Auto lackierst und ummalst, mach das bitte draußen bei Tageslicht und nicht in einer schattigen Garage. Aber schöne Geschichte, finde ich süß und auch sympathisch, dass ihr bei dieser Imperfektion bleibt, weil ich meine, wir können unsere Autos perfekt gestalten, aber ihr habt euch jetzt entschieden, Barry seine Freiheit zu lassen, finde ich sehr schön den Ansatz. Kommen wir mal zu der großen Reise, die ihr gemacht habt. Vor so einer großen Reise gibt's ja erstmal eine Idee, dann gibt's da das Haus, den Alltag und natürlich auch die Sicherheiten und die hinter sich zu lassen, das bedeutet ja ein bisschen was. Was hat dich am Anfang vor der Reise am meisten zögern lassen, die Reise überhaupt zu machen?
Boah, also ich sag mal, Treiber war eigentlich meine Frau. Die konnte sich schon vor Jahren mit diesem Gedanken anfreunden, alles zu verkaufen. Ich sag mal, wir haben ein eigenes Haus, wir haben ein eigenes Grundstück und sie wollte eigentlich alles verkaufen, ich sag mal, einen Notgroschen ins Kopfkissen stecken, eine Reise machen und dann im Anschluss wieder neu anzufangen. Und da, ich bin mehr so der Sicherheitsmensch, ne? Das war überhaupt gar nichts für mich. Überhaupt gar nichts zu haben, kein Zuhause. Für mich ist ein Zuhause unheimlich wichtig. Ich möchte zu jedem Zeitpunkt eigentlich umkehren können und sagen können, ich fahre nach Hause. Und wenn man sich von allem trennt, ich weiß, das machen ganz viele Reisende, ne? Dass viele Zuhörer werden wahrscheinlich gerade den Kopf schütteln und sagen, was redet der da für ein Blödsinn? Aber ich bin halt so gestrickt, ich brauche diese Sicherheit des Zuhauses. Ja. Es sind ja noch ganze Menge andere Sicherheiten, ich sag mal, die man dabei auf der Strecke lässt. Ne? Was ist bei Krankheiten? Was ist bei Pannen? Ganz großes Thema bei uns. Was ist mit Sprachen in den unterschiedlichen Ländern? Und da brauchte ich schon einen ganz kleinen, ja, nicht nur einen kleinen Moment, sondern ein paar Monate, um mich damit zu arrangieren. Aber irgendwann haben wir uns dann tatsächlich dazu entschlossen. Und auch ich war so weit wie meine Frau.
Das ist schön, dass ihr euch da geeinigt habt, denn ich glaube, die Reise hat mit dir sehr viel gemacht. Aber erzähl noch mal von dem Moment, wo du dann schließlich gesagt hast, komm, lass uns los. Gab es diesen Moment oder entstand das so schleichend?
Nee, der Moment entstand eigentlich in dieser Corona-Zeit. Das war für uns, war das eine unheimlich schlimme Zeit. Ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber wirklich, wir haben Ängste, also für uns war es sehr unsicher. Dann wurden die Grenzen geschlossen, dann durfte man Deutschland nicht mehr verlassen, man durfte sein Haus nicht mehr verlassen. Und da war so, ich sag mal, wenn man so in Abstinenz lebt und nicht reisen darf, Dinge, die man nicht darf, die sind ja immer interessanter in der Regel. Und da ist eigentlich der Wunsch ist eigentlich gereift, diese Reise zu machen. Und als dann die Grenzen wieder geöffnet wurden, ich sag mal, das Reisen wieder möglich wurde, dann haben wir uns entschlossen, komm, wer weiß, was nächstes oder übernächstes Jahr ist. Meine Eltern sind noch in einem gesunden Alter, unsere Kinder sind erwachsen und können auf eigenen Beinen stehen und da haben wir überlegt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Oh ja.
Das war so der Zeitpunkt.
Kann ich gut nachvollziehen. Diese Klaustrophobie, die wir da erleben mussten, das war ja wirklich furchtbar. Ja. Jetzt mal die nächste Frage. Und zwar, gab es während der Reise einen Moment, wo du gedacht hast oder kurz innegehalten hast und gedacht hast, genau deshalb bin ich losgefahren?
Ja, den gab es tatsächlich. Aber dieser Gedanke, der hat bei mir unheimlich lange gedauert. Also wir haben uns ja auf so eine Langzeitreise vorbereitet. Man hört Podcasts, man guckt YouTube, man hört dies und das und man hört immer von so einem gewissen Reisegefühl. Und dieses Gefühl hatte ich mir eigentlich gewünscht mit dem Verlassen Deutschlands. Ja, aber das hat sich am Anfang irgendwie nicht so richtig eingestellt, ne? Weil wir waren noch nie so über einen längeren Zeitraum unterwegs. Sodass tatsächlich diese Einstellung, dieses Gefühl, dieses Reisegefühl oder dieser Moment, wow, das ist deswegen mache ich sowas, hat fast ein Vierteljahr gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, und das war so ein Moment, wo wir ich sag mal, in Anführungsstrichen typischen Urlaubern, das soll nicht abwertend klingen, aber das sind so die, ich sag mal, die normalen Urlaube, die man als Deutscher so machen kann. Das sind so die 2-3 Wochen Urlaube, die Jahresurlaube, die man vom Arbeitgeber halt frei bekommt. Ne? Und wenn man so sieht, wie die Leute eigentlich durchhetzen, den Motor noch laufen lassen, rausspringen, ein Foto machen, wieder reinspringen und weiterzufahren, das war dann irgendwann der Moment, wow, es gibt so viel hier zu sehen an diesem Ort und die armen Menschen haben nicht die Zeit, um dieses zu genießen. Das war so der Moment, ja, genau deshalb wollte ich das machen.
Das klingt sehr vertraut. Ja, dieses der nächste Termin, der nächste Platz ist gebucht oder vielleicht auch die Arbeitsstelle, die einen zurückwartet. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und diese Freiheit. Das klingt sehr sympathisch und auch nachvollziehbar, dass du, der du so sicherheitsliebend warst, dich erstmal mit dieser Freiheit arrangieren musstest. Aber schon eine ganz schöne Transformation, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ihr seid ja damals aufgebrochen, um Menschen und Länder ohne Vorurteile kennenzulernen. Also einfach drauf loszufahren. Welche Erfahrung hat dich dabei besonders überrascht?
Wow, also ich könnte Stunden erzählen, tatsächlich Stunden erzählen. Wir kannten vorher nur diese, ich sag mal, diese europäische Mentalität, ich will sie nicht mal deutsche Mentalität nennen, so diese europäische Mentalität. Und wir hatten Länder, wo Freunde, Verwandte gesagt haben, um Gottes Willen, dort sind alle Menschen schlecht, ihr werdet ausgeraubt, die wollen alle nur unser Bestes. Und für uns war halt wichtig, dieses rauszufinden. Und so dieses erste Wow-Gefühl hatten wir in Bosnien und Herzegowina, wo wir, ich sag mal, ganz zufällig, weil wir keinen Übernachtungsplatz gefunden haben, bei einer bosnischen Familie gestrandet waren, die abends am Lagerfeuer saßen und Marmelade eingekocht haben. Das war so, wow, das war es irgendwo, bei dieser Familie aufgenommen zu werden, sag ich mal vorsichtig.
Gastfreundschaft bedingungslos.
Bedingungslos. Also wir kannten sowas nicht. Ne? Ich sag mal, der typische Deutsche, jetzt sage ich es doch, der typische Deutsche sagt, wenn mir irgendjemand was Gutes will, naja, was will der von mir? Ne? Das war so am Anfang und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir steigt die Schamröte immer noch ins Gesicht, wenn ich darüber nachdenke. Das waren so unsere ersten Gedanken. Was wollen diese Menschen von uns? Wollen sie uns nachher Geld abknöpfen fürs Essen und so weiter? Und das war tatsächlich nicht so. Ja, also die haben sich, das war eine sehr einfache ärmliche Familie, die einfach gerne gegeben haben. Sie hatten wenig, aber das, was sie hatten, haben sie uns gerne gegeben. Und das war eine Erfahrung. Wow, kriege ich immer noch Gänsehaut und das ist nicht einfach nur dahergesagt. Also das ist ein Gefühl unbeschreiblich, ne? Dass es solche Menschen, solche Mentalitäten gibt, das kannten wir vorher nicht.
Wenn du das jetzt so beschreibst als so fremd, was hat dich die Reise über Glück, Freiheit und Lebensqualität gelehrt?
Was hat mich das gelehrt? Es hat mich gelehrt, dass man eigentlich, um glücklich zu sein, eigentlich nichts braucht. Also wenn man ein angenehmes Drumherum hat, wenn man liebe, nette Menschen um sich herum hat, dann braucht man eigentlich ganz wenig. Und vor allen Dingen, man braucht keine materiellen Dinge. Dass man natürlich satt zu essen haben muss, ist gar keine Frage. Aber ich sag mal, sämtliche elektronischen, neumodischen Geräte, immer neue Autos, ich sag mal, jedes Jahr neue Möbel zu Hause, das sind Dinge, die braucht man zum Glücklichsein überhaupt nicht. Ja, und das haben wir erst so richtig gelernt, dass die Menschen im Balkan und viele, die wir kennengelernt haben, die haben echt nicht viel gehabt. Aber ganz ehrlich, sie waren bei weitem nicht weniger glücklich als ein reicher Deutscher. Ich möchte sogar behaupten, sie waren wesentlich glücklicher als ein reicher Deutscher.
Mhm. Ja, Reisen verbindet, Reisen öffnet einem manchmal auch die Augen, in was für einem Konsum-Hamsterrad wir uns hier bewegen. Ja, das geht mir auch immer so. Ich bin ja eher so ein Minimalist auf Reisen und kann das sehr, sehr nur bestätigen, was du da erlebt hast. Ja. Wenn wir jetzt, das ist natürlich, glaube ich, ganz schwer, wenn du unseren Hörern und Hörerinnen eine Botschaft aus deinem Buch mitgeben wollen würdest, welche wäre das?
Eine einzige.
Ja, tut mir leid, wir können uns gerne nochmal verabreden.
Also die Grundbotschaft ist, also meine Frau hat so eine schöne Karte in der Küche hängen bei uns und da steht drin, einfach machen, es könnte klappen. Und das ist so die Geschichte oder die Sache, die trifft's eigentlich, ne? Einfach machen, es könnte klappen, weil wir setzen uns selber so viele Barrieren und Stolpersteine jeden Tag aufs Neue, dass man den Freiraum solcher Gedanken überhaupt gar nicht zulassen kann. Von daher, ja, genau, das wäre meine Botschaft. Super, einfach
schön.
Machen,
es könnte super klappen. Schön. Macht im doppelten Sinne Sinn und trägt so eine schöne Leichtigkeit in sich, dass man eben genau nicht alles verbaut, sondern einfach mal losmarschiert. Losmarschieren ist vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, denn ich kann mir vorstellen, dass ihr ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid. Habt ihr denn schon Pläne für das nächste Abenteuer?
Ganz ehrlich, waren wir am Anfang relativ gesättigt, aber wir sind ja 2024 zurückgekommen und mittlerweile, bin ich ganz ehrlich, fängt es so langsam wieder in den Fingern an zu jucken. Der Hintern wird so ein bisschen unruhig. Meinem Chef, dem darf ich da gar nicht mitkommen. Der kriegt hektische Flecken wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal zu einem Gespräch aufrufen würde. Ich muss nochmal eben ein Jahr los. Aber nee, so richtig große Reisepläne in Kürze haben wir nicht. Ich würde ganz gerne durch Russland Richtung die Mongolei fahren. Das wäre nochmal so ein Traum von mir und auch ein Traum meiner Frau. Nordamerika wäre mal total toll mit dem eigenen Land Rover. Wäre auch mal ein Traum von uns. Aber ich denke, dass so in den nächsten Jahren, also wir werden dieses Jahr nochmal durch Italien reisen. Wir werden im Herbst nochmal nach Italien fahren. Aber so weitere Ziele, sage ich mal, so Traumziele derzeit nicht.
Ja.
Im Kopf ja, aber geplant aktuell nicht.
Bewahrt euch diese Träume, irgendwann werden sie Wirklichkeit und wie du ja auch schon oder deine Frau auch schon so treffend geschrieben hast, einfach machen könnte ja klappen mit der großen Reise in die Mongolei oder auch nach Nordamerika. Das Buch von dir mit dem Land Rover in die Freiheit kann man überall kaufen, ob bei dem großen Online-Händler als auch in der Buchhandlung. Ihr findet einen Link hier bei uns natürlich in den Shownotes, damit ihr dann auch da direkt, kaufen könnt. Ein Exemplar erlaube ich mir, nämlich das, was hier vor mir liegt, unter all unseren Hörerinnen und Hörern zu verlosen. Und wünsche dir, lieber Tino, erstmal gute Weiterreise ins Büro, sage ich mal. Und alles Gute für die Zukunft und danke für deine Zeit und diese tolle Geschichte.
Danke, vielen Dank.
Mach's gut, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Ja. Burnout
ist ein Arschloch.
Wenn ein Wohnmobil gesund macht, ne? Genau.
Burnout was ist ein Arschloch?
Burnout ist ein Arschloch. Burnout ist ein Arschloch. Ich muss sagen, ich fand die Schilderung ziemlich heftig, dass das Ausmaß annehmen kann. Das wusste ich vorher nicht. Also ich dachte immer, Burnout wäre eine Art von Depression, dass man sich zu nichts mehr motivieren kann, aber dass das die Ausmaße annehmen kann. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr heftig.
In meinem Umfeld hatte ich zwei Fälle, wo das so war und das war erschreckend zu sehen. Und weil du dann ja auch du denkst immer, komm, hoch den Arsch, komm, wird doch alles, ne? Komm, motivier von außen und die gucken dich an und sind einen ganz anderen Film. Und diese Hilflosigkeit für alle Beteiligten dann in dem Moment, dann brauchst du eine gute Therapie.
Und eine tolle Frau, die er ohne Zweifel hat, die ihn da begleitet hat. Also sehr lesenswert, wie ich ja schon angekündigt habe, dieses Buch verlosen wir. Die Infos kriegt ihr auf Instagram unter The Camperman beziehungsweise auch immer in den Folgenbeschreibungen. Da könnt ihr dann auch direkt draufklicken und dann könnt ihr euch mit ein bisschen Glück gewinnt ihr dieses Buch. ein ernstes Thema zum Rausschmeißen, was ja denn doch die glückliche Kurve gemacht hat. Ich freue mich auf 250 mehr. Ihr auch?
In 7 Jahren.
Nadine, dann bist du 40.
Ja, genau.
Ach ja. Genau.
Ja, nee. Dann,
nein, auf
dann
jeden Fall.
Irgendwann Abi-Zeit.
250, ja. Noch mehr.
Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich bei euch und auch euch allen da draußen, die uns in der Zeit die Treue gehalten haben, dazugekommen sind, ihren Freunden von uns erzählt haben. Und wir haben immer ein offenes Ohr, wenn ihr irgendwas auf der Seele habt oder irgendwas gerne mal genauer beleuchtet haben wollt oder vielleicht auch eine genauso tolle Geschichte zu erzählen habt wie der Tino, meldet euch gerne bei uns. Ich glaube, es ist klar, wie ihr uns erreichen könnt. Und dann würde ich sagen, schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert den Kanal, denn dann erzählt euch Gerd mit Steffi zusammen, wie ein Traumurlaub in Dänemark aussieht.
So sieht's aus. Und auch von mir nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die Treue und ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen mit euch allen.
Okay, macht's gut, ihr Süßen.
Nur anschließen.
Tschüss, tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Hey, hier ist Thomas D. und ich bin dabei bei Camperman. Freu mich, wir hören uns. Nee, ihr hört mich und Camperman.
Hallo, hier ist Johannes von Revolverheld und ihr hört Camperman.
Hi, hier ist Henning Wieland und ihr hört Camperman.
Mein Name ist Sebastian Puffpaff und ihr hört Camperman.
Hi, this is Samu Haber and you're listening to Camperman.
Hallo, hier ist Francesco Wilki von der Gruppe Crookie Gang und ihr hört Camperman.
Mein Name ist Tim Bensko und ihr hört Camperman.
Hallo, hier ist Max Giesinger und in der neuen Folge von Camperman bin ich mit am Start und erzähle ein bisschen von meiner Leidenschaft im Campen. Hört mal rein. Tschüss.
Hello, this is Paul Smith from Maximor Park. I'm speaking on the Camperman podcast.
Moin Leute, hier ist König Boris und ihr hört den großartigen Podcast Camperman. Viel Spaß.
Hey, this is Milo and you're listening to Camperman.
Hey, hier ist der Jan Löchel und ihr hört Camperman.
Hi, I'm Andrew Davey from Bear's Den and you're listening to Camperman.
Das war Camperman. Henning und Gerd wünschen gute Fahrt.